Verkehr.
NDR Info. Themen des Tages.
Im Studio ist Markus Schubert. Guten Tag. Sie haben keine guten Karten. Sie siegen nicht, sie gewinnen das nicht. So und noch schlimmer fertigte US-Präsident Trump seinen Gast, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, bei dessen Besuch im Weißen Haus vor 1,5 Jahren ab. Heute dagegen hält der Mann aus Kiew Trümpfe in der Hand. Spielt Trump nun endlich in seinem Team? Samuel Jakisch ist in Washington zugeschaltet. Muss Selenskyj heute noch Danke und Bitte sagen oder ist er etwa bei der Waffenhilfe inzwischen vielleicht sogar ein gesuchter Tauschpartner?
Na, in jedem Fall hat sich das Verhältnis zwischen den beiden deutlich gebessert. Das haben wir schon zuletzt beim NATO-Gipfel gesehen. Da ging es sehr viel herzlicher zu als in der Vergangenheit. Das ist immer noch keine Augenhöhe. Das lässt Donald Trump aus Prinzip nicht so gerne zu. Aber, Verzeihung, zuletzt haben sich auf jeden Fall die Interessen der beiden angenähert. Gerade bietet also auch Selenskyj vice versa etwas Unterstützung an für Donald Trump bei dessen Unterfangen im Nahen Osten, beim Krieg der USA gegen Iran. Und da gibt es einfach ein Annäherungsverhältnis zwischen den beiden. Das Treffen ist gerade zu Ende gegangen. Und auch wenn die Presse nicht zugelassen war im Weißen Haus, hören wir nichts, was auf einen schwerwiegenden Konflikt hindeuten würde.
Bedeutet das nun eine grundsätzliche Wende in der US-Politik gegenüber der Ukraine und Russland? Und sei es, weil man gern an der Seite des Siegers steht?
Naja, zumindest dieses Modell, dass die Europäer bei den US-Waffenherstellern Waffen einkaufen, defensive Luftabwehr und offensive Langstreckenwaffen und sie dann teilweise weitergeben an die Ukraine. Dieses Modell funktioniert ganz gut, auch aus Sicht von Donald Trump. Diese Unterstützung weiterhin am Laufen zu halten, ist der wichtigste Job für Volodymyr Selenskyj gerade. Aber er muss eben auch etwas anbieten. Und das ukrainische Militär zielt da jetzt zum Beispiel zuletzt auch auf Schiffsrouten zwischen Iran und Russland und sagt, naja, Iran unterstützt Russland mit Waffentechnik, vor allem mit Drohnen. Und ukrainische Geheimdienste sagen auch, dass Russland wiederum Iran unterstützen würde mit Positionsdaten, mit Satellitenbildern bei ihren Angriffen auf US-Basen im Nahen Osten. Das heißt, Volodymyr Selenskyj will Trump klar machen, alles hängt mit allem zusammen. Euer Krieg im Nahen Osten, unser Krieg in der Ukraine, wir haben dasselbe Interesse. Und auf diese Weise versucht Selenskyj Trump und auch den US-Kongress an der Seite der Ukraine zu halten.
Direkt nach dem Ukrainer kam inzwischen Israels Premier Netanyahu ins Oval Office. Der Kriegspartner der USA am Golf steht in der Administration nicht mehr so hoch im Kurs. Was erwartet ihn diesmal? Hat man überhaupt noch einen gemeinsamen Blick auf den Nahen und Mittleren Osten?
Na, das Verhältnis entwickelt sich umgekehrt im Vergleich zu dem mit Selenskyj. Benjamin Netanyahu und Donald Trump galten ja mal als große Männerfreundschaft wegen auch der geteilten politischen Ziele. 8-mal war Benjamin Netanyahu inzwischen schon hier, seitdem Donald Trump zum 2. Mal ins Amt gekommen ist. In letzter Zeit gingen die Perspektiven auseinander, auch das politische Verhältnis. Donald Trump hat immer wieder geschimpft auf Benjamin Netanyahus Eskalation im Nahen Osten. Jetzt ist Benjamin Netanyahu wiederum sauer, weil die USA ja in Saudi-Arabien Kernkraftwerke bauen wollen und auch F-35 Kampfflugzeuge an die Türkei verkaufen wollen. Beides findet die israelische Regierung nicht in ihrem Interesse. Was wir wissen ist, dass es schon mal sehr lange gedauert hat, bis dieses heutige Treffen zwischen den beiden überhaupt zustande gekommen ist. Benjamin Netanyahu ist ja genauso wie Volodymyr Selenskyj eigentlich hier für eine Trauerfeier für Lindsey Graham, den US-Senator, der viel für die US-amerikanische Außenpolitik getan hat. Aber bis dann auch die Bestätigung kam, ja, Benjamin Netanyahu ist auch im Weißen Haus willkommen, sind einige Monate vergangen. Also Trump hat ihn da durchaus etwas zappeln lassen.
Samuel Jakisch live aus Washington. Der CSD-Attentäter im Berliner Tiergarten hat in dem Tatfahrzeug, das er am Ende gegen einen Baum steuerte, ein Smartphone zurückgelassen. Nicht versehentlich. Er setzte offenbar darauf, dass man das Bekennervideo darauf findet, in dem er sich zum Anschlag und zur Terrororganisation IS bekennt. Hans-Niklas Gerbot berichtet.
Für die Ermittler steht mittlerweile fest, dass Abdul B. der Fahrer des Tatfahrzeugs war. Die Bundesanwaltschaft hat dem RBB bestätigt, dass in dem Fahrzeug DNA-Spuren von Abdul B. gefunden wurden. Vorher war schon klar, dass Abdul B. auch der Mieter des Fahrzeugs war. Außerdem wurde auch ein Bekennervideo auf dem Handy des Attentäters entdeckt. Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft Ines Peterson dazu.
Ich kann derzeit sagen, dass wir auf dem Mobiltelefon des Tatverdächtigen Abdul B. ein sogenanntes Bekennervideo gefunden haben, in dem eine vermummte Person, vermutlich eben der Tatverdächtige, einen Treueschwur auf den sogenannten Islamischen Staat, also die Terrororganisation, geleistet hat.
Das Handy wurde im Tatwagen gefunden, mit dem der Täter im Berliner Tiergarten eine polnische Frau getötet und 31 weitere Menschen zum Teil schwer verletzt hat. Nach RBB-Informationen wurde das Bekennervideo auf dem Handy noch am Tag des Anschlags aufgenommen. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg zufolge fehlt in dem Video zwar ein eindeutiger Bezug zu dem Anschlag auf den CSD, trotzdem sei das Video authentisch.
Das ist ein klassisches Bekennervideo, so wie wir das auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, von Personen, die sich zum IS bekennen, die in so einem Video den Treueschwur auf den IS leisten.
Der IS selbst hat das Bekennervideo noch nicht hochgeladen. Es ist auch noch unklar, ob der Attentäter das Video überhaupt an den IS geschickt hat. Trotzdem gilt der Attentäter damit als IS-Mitglied, sagt Götschenberg. Die Ermittler gehen aber weiter davon aus, dass der Anschlag alleine durchgeführt wurde. Auch die drei Personen, die in der Spandauer Gartenkolonie festgenommen wurden, in der Abdul B. von der Polizei erschossen wurde, haben nach bisherigem Ermittlungsstand nichts mit dem Anschlag zu tun.
Das bedeutet aber nicht, dass es nicht weitere Personen gab, die von diesem Anschlagsplan gewusst haben. Die Frage ist darüber hinaus, zu welchen Personen beim IS er in Kontakt stand. All das wird jetzt im Zuge der weiteren Ermittlungen abgeklärt.
Ob also ein größeres islamistisches Netzwerk hinter dem Anschlag steckt, muss noch geklärt werden, sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Die Bild-Zeitung will außerdem erfahren haben, dass nicht nur das Handy des Attentäters im Tatfahrzeug gefunden wurde, sondern auch eine Machetenscheide. Nach der Amokfahrt ist der Täter zu Fuß geflüchtet und hat dabei auf Menschen eingestochen. Die Berliner Charité hat davon gesprochen, dass die letzten vier Opfer des Anschlags, die bei ihnen behandelt wurden, vor allem Stichverletzungen gehabt haben. Die Machete selbst wurde bislang allerdings noch nicht gefunden.
Hans-Niklas Gerbot aus Berlin. Der Bundesinnenminister hat sich nicht viel Zeit gelassen, um mit konkreten Vorschlägen auf die Abläufe zu reagieren, die dem Anschlag in Berlin vorausgingen. 410 Menschen in Deutschland stuft das Bundeskriminalamt aktuell als islamistische Gefährder ein. Markus Sambale fasst zusammen, wie der CSU-Politiker sie in Schach halten will.
Bundesinnenminister Dobrindt verlangt schärfere Regeln für den Umgang mit gewaltbereiten Extremisten, die von der Polizei als Gefährder eingestuft sind.
Vorschlag 1: Das Jugendstrafrecht.
Wenn Angeklagte zwischen 18 und 20 Jahre alt sind, wird oft nach dem Jugendstrafrecht geurteilt. Ein Richter oder eine Richterin prüft, ob die geistige Entwicklung einer Person eher dem Stand eines Jugendlichen oder eher dem Stand eines Erwachsenen entspricht. Geht das Gericht vom Stand eines Jugendlichen aus, muss es Jugendstrafrecht anwenden. Beim Jugendstrafrecht geht es eher um Erziehung und Resozialisierung als um Strafe. Und es wird immer der Einzelfall betrachtet. Innenminister Dobrindt bezeichnet die Anwendung von Jugendstrafrecht bei volljährigen Gefährdern jetzt als inakzeptabel. Mit Blick auf den Fall des CSD-Attentäters, der nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde und deshalb vorzeitig freikam. Damit würde allerdings der Grundgedanke der Einzelfallbetrachtung im Jugendstrafrecht praktisch ausgeschaltet.
Vorschlag 2: Die elektronische Fußfessel.
Die Polizei kann mit diesen Sendern kontrollieren, wo sich die überwachten Menschen befinden. Die Idee ist, einzuschreiten, wenn ein Gefährder einen festgelegten Bereich verlässt. Der Einsatz elektronischer Fußfesseln ist schon jetzt möglich. Zuletzt wurden rund 150 Personen damit deutschlandweit überwacht. Familiengerichte können sie zum Beispiel seit kurzem anordnen, um vor allem Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen und Kontaktverbote durchzusetzen. Wenn die Polizei Islamisten und andere Gefährder mit elektronischen Fußfesseln überwachen will, ist es kompliziert. Hier sind vor allem die Länder zuständig, die das in ihren Polizeigesetzen unterschiedlich regeln. Für Terroristen kann in bestimmten Fällen außerdem das Bundeskriminalamt Fußfesseln anordnen. Die Hürden sind hoch. Im Einzelfall muss eine ausreichend konkrete Gefahr erkennbar sein. Gerichte überprüfen den Einsatz von Fußfesseln. Innenminister Dobrindt fordert jetzt, Bewegungseinschränkung durch die Fußfessel müsse zum Standard gegenüber Gefährdern werden, um etwa künftige Anschläge zu verhindern. Standardmäßig alle Gefährder zu überwachen, also Menschen, die ja noch keine Straftat begangen haben, das dürfte aber an verfassungsrechtliche Grenzen stoßen.
Vorschlag 3: Die Präventivhaft.
Die Polizei kann Menschen vorbeugend in Haft nehmen, unterschiedlich geregelt in den Polizeigesetzen der Bundesländer. Voraussetzung dafür ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt, eine Straftat zu verhindern. Bei längerer Präventivhaft muss immer ein Richter entscheiden. Die Höchstdauer liegt zwischen wenigen Tagen und 2 Monaten, je nach Bundesland. Auch Islamisten und andere Gefährder können vorübergehend in Präventivhaft genommen werden. Wie oft dies geschieht, ist nicht bekannt. Bundesinnenminister Dobrindt hat eine Präventivhaft für Gefährder jetzt als zwingend notwendig bezeichnet. Das kann ein Appell sein an die Länder, auch hier die Polizeigesetze zu vereinheitlichen und die Möglichkeiten auszuschöpfen. Eine Vorgabe, alle Gefährder für lange Zeit zu inhaftieren, wird aber wohl wieder an verfassungsrechtliche Grenzen stoßen. Denn auch hier gilt, Gefährder haben ja noch keine Straftat begangen. Es sind in jedem Fall konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr nötig und eine richterliche Überprüfung, ob eine Präventivhaft verhältnismäßig ist.
Am Nachmittag habe ich mit Eren Güvercin gesprochen. Der Journalist ist stellvertretender Vorsitzender der Alhambra-Gesellschaft für Toleranz und interreligiösen Dialog. Ist denn Erwachsenenstrafrecht und ist keine Bewährung und ist Präventivhaft die beste Prävention gegen heranreifende Anschlagspläne in jungen Gehirnen?
Zumindest muss man das in Erwägung ziehen bei jungen Menschen, die schon seit Jahren bekannt sind als islamistische Gefährder. Das war ja bei dem Attentäter der Fall. Es gab nicht einen Mangel an Informationen, sondern man wusste, wie gefährlich er ist, wie er tief in der islamistischen Szene ist, wie tief radikalisiert er ist. Er hat versucht auszureisen, sich dem IS anzuschließen. Also da sind alle Alarmsirenen eigentlich losgegangen, die es überhaupt gibt. Und da muss man natürlich das analysieren, auswerten und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dass man eben solche Personen, die so stark radikalisiert sind, nicht einfach so auf Bewährung wieder freilässt und sozusagen in ein Deradikalisierungsprogramm steckt mit Gesprächen alle paar Wochen. Also das war fahrlässig und das muss aufgearbeitet werden.
Nordrhein-Westfalens CDU-Innenminister Reul warnt, es werde immer Menschen geben, die durchs Raster fallen, weil ihre Radikalisierung im Verborgenen und in kurzer Zeit ablaufe. Beobachten Sie das auch, dass es im Netz und auch unter ideologischem Hochdruck geschieht?
Ja, in der Tat. Also Innenminister Reul hat da natürlich recht. Wir erleben in den letzten Jahren vor allem, dass sich sehr junge Menschen, wir reden wirklich fast schon von Jugendlichen, dass sie sich in einem atemberaubenden Tempo im Netz radikalisieren, dass teilweise sogar das persönliche Umfeld davon nicht wirklich was mitbekommt. Dagegen kann die Sicherheitsbehörden wenig tun. Es gibt keine 100-prozentige Sicherheit, aber bei diesem Fall, jetzt bei diesem Anschlag auf den CSD in Berlin, da war viel zu viel bekannt, als dass man ihm diesen Freiraum gelassen hat. Und das muss man lückenlos aufklären. Aber wie es immer bei Aufklärungsarbeit ist, man muss halt auch Konsequenzen ziehen. Ansonsten führt das zu Frustration in der Gesellschaft und das ist keine gute Entwicklung.
Wer sind die Leute und die Organisationen, die aus unsicheren und von Deutschland und den Lebensweisen in Deutschland offenbar befremdeten, heranwachsenden Gefährder machen, die dann auch bereit sind, ihr Leben wegzuwerfen für ein vermeintlich höheres Ziel?
Das ist ein komplexeres Phänomen, als man das sich vorstellt. Es gibt ganz unterschiedliche Akteure in der islamistischen Szene. Es gibt islamistische Akteure, die im Netz sehr aktiv sind, die antisemitische und queerfeindliche Feindbilder verbreiten unter jungen Muslimen, aber die nie zur Gewalt aufrufen oder Gewalt als legitimes Mittel ansehen. Aber trotzdem ist das natürlich der ideologische Nährboden, wo Ressentiment und Hass entsteht und was zu einer weiteren Radikalisierung von jungen Menschen führen kann, dass sie nicht nur sagen, ich lehne Homosexualität oder queeres Leben ab, sondern ich schreite zur Tat über. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch den IS, den sogenannten Islamischen Staat, der zwar militärisch im großen Teil in Syrien und Irak besiegt wurde, aber es gibt immer noch den IS, auch in Syrien, auch in anderen Teilen der muslimischen Welt, und die suchen sehr gezielt über Telegram-Gruppen, über soziale Netzwerke junge, leicht beeinflussbare islamistische Menschen in Europa, aber auch bei uns in Deutschland und versuchen sie zu animieren, hier Anschläge zu verüben. Und bei dem Attentäter hier in Berlin vom Samstag hat man ja auch heute ein Bekennervideo auf seinem Handy gefunden, wo er sich auch noch dem IS bekennt. Und diese Bekennervideos spielen natürlich für die IS-Propaganda eine sehr große Rolle.
Wie können die Radikalen die Deutungshoheit gewinnen, was der Islam angeblich von jungen Muslimen in Deutschland und Europa verlangt? Ist die muslimische Community in Deutschland zu schwach, um gegenzusteuern, um einen Islam zu definieren, der koexistieren kann, auch mit Leitkulturen?
Wir reden immer sehr viel über Sicherheitsbehörden, was sie alles machen können. Und das, was Sie jetzt gerade ansprechen, ist ein zentraler Bestandteil für einen effektiven, erfolgreichen Kampf gegen Islamismus. Und da liegt die Verantwortung auch bei uns deutschen Muslimen. Wenn wir als muslimische Community nicht in der Lage sind, das Problem beim Namen zu nennen, und wenn wir Antisemitismus und Queerfeindlichkeit in unseren Community tabuisieren, das negieren und immer wieder nach islamistischen Anschlägen sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun, dann sind wir kein Teil der Lösung, sondern dann sind wir ein Teil des Problems.
Sagt Eren Güvercin, stellvertretender Vorsitzender der Alhambra-Gesellschaft für Toleranz und interreligiösen Dialog in den NDR-Info-Themen des Tages. Die Wogen haben sich noch nicht geglättet, auch weil die Personalwechsel, die der Kanzler und Parteichef Friedrich Merz anstößt, sich in mehreren Phasen entfaltet haben und ja auch noch nicht abgeschlossen sind. Es fehlt derzeit etwa noch ein CDU-Schatzmeister und eine Sportstaatsministerin im Kanzleramt, weil die Inhaberinnen auf andere Positionen gewechselt sind. Einen Tag vor der Wahl eines neuen Unionsfraktionsvorsitzenden, und mit dieser Personalie begann ja alles, herrscht weiter Unbehagen in der CDU, um es vorsichtig zu formulieren. Uwe Berndt, im Hauptstadtstudio, vor allem das Ausboten von Bundesverkehrsminister Schnieder schlägt weiter Wellen bei der CDU. In dessen Bundesland ist Friedrich Merz jetzt offenbar so etwas wie eine unerwünschte Person.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ausgerechnet Rheinland-Pfalz, der CDU-Landesverband, aus dem Persönlichkeiten wie Helmut Kohl kommen, Bernhard Vogel oder Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Ausgerechnet dieser kleine Landesverband kritisiert den Kanzler öffentlich. Eigentlich war für September ein Treffen der CDU-Landtagsfraktion mit dem Bundeskanzler geplant. Und jetzt sagen die ab mit den Worten, ich zitiere, so ein Treffen setzt aus unserer Sicht ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung voraus, was durch diese aktuelle Situation nicht gegeben ist. Also das ist ein offener Affront gegen den Kanzler. Und als der darauf gestern in der Pressekonferenz angesprochen wurde, hat er nur gesagt, naja, das Treffen ist erst im September. Er geht davon aus, dass es stattfindet. Also sinngemäß, die werden sich schon wieder beruhigen. Da kann man seine Zweifel haben. Denn die Art und Weise des Auswechselns des Verkehrsministers war wirklich unglücklich. Erst kündigt der Kanzler es ihm persönlich an, sagt dann aber am Freitag öffentlich kein einziges Wort dazu. Sehr unterhaltsam fand ich, das Verkehrsministerium hat am Freitagnachmittag ganz trotzig noch eine Pressemeldung rausgegeben. Die Digitalisierung bei der Bahn geht voran, sagt Schnieder, ja, weil der war ja noch Minister. Und das alles sorgt in Rheinland-Pfalz für Empörung bis zum neu gewählten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder. Das ist ja der Bruder des gefeuerten Ministers.
In Sachsen und in Sachsen-Anhalt stört man sich an der Abberufung von zwei Fachpolitikern. Da geht es ums Kanzleramt und ums Gesundheitsministerium. Und eine Personalie trifft ja da sogar einen CDU-Landesverband, der eigentlich gerade in einem knüppelharten Landtagswahlkampf steckt.
Ja, genau. Tino Sorge aus Magdeburg ist das nächste Beispiel. Ein anerkannter Gesundheitspolitiker, bisher parlamentarischer Staatssekretär, der hält auch seinen Ärger überhaupt nicht zurück, gibt ein öffentliches Statement ab, in dem er schreibt, dass er seine Arbeit gerne fortgesetzt hätte. Dann kritisiert er den Stil des Kanzlers öffentlich, weil er eben nicht persönlich davon unterrichtet hätte, sondern er es aus den Medien erfahren hätte. Das kommt natürlich in Sachsen-Anhalt zu uns. Als Sie sagen es, Tino Sorge ist der einzige Politiker aus Sachsen-Anhalt, der als Staatssekretär ein hohes Amt in der Bundesregierung hat. Ministerpräsident Schulze versucht es jetzt zu retten, indem er einen Vorschlag macht, ob man nicht wenigstens eine Sportlerin aus Sachsen-Anhalt zur Staatsministerin für Sport und Ehrenamt machen könnte. Sie sagten ja, dieser Posten ist noch nicht vergeben. Aber vor allem will der Ministerpräsident nur eines, dass die Personalfragen endlich aufhören und er sich um die Sachthemen im Wahlkampf kümmern kann.
So, morgen ist nun die Sondersitzung der Unionsfraktion. Alle Abgeordneten eilen, teils aus dem Urlaub, nach Berlin. Kann es sein, dass Thorsten Frey bei seiner Wahl dann einen Teil des Ärgers abbekommt, auch weil der Kanzler da den Parlamentariern, deren Chef er ja bis zur Wahl zum Kanzler selber war, einen seiner Getreuen vorsetzt? Oder ist das vielleicht noch die am wenigsten umstrittene Personalie?
Also, eigentlich würde ich sagen, Thorsten Frey hat nichts zu befürchten. Ganz im Gegenteil, der Mann kennt die Fraktion, er ist freundlich, verbindlich, seriös. Er wäre ja auch nach der Bundestagswahl gerne Fraktionsvorsitzender geworden. Manch einer hat sich damals gewundert, warum Friedrich Merz ausgerechnet sich für Jens Spahn entschieden hat. Also nichts spricht gegen Thorsten Frey, weder menschlich noch fachlich. Aber es könnte natürlich sein, dass jetzt der ein oder andere Abgeordnete dem Kanzler eine Quittung geben will. Der Unmut in der Partei ist wirklich groß. Das kriegen die Abgeordneten auch im Wahlkreis zu hören. Eigentlich hatte die Regierung ja vor der Sommerpause wichtige Reformen beschlossen. Eigentlich könnte ja eine Regierungsumbildung auch für eine Aufbruchsstimmung sorgen. Aber so wie es jetzt lief, sorgt es eben nur für Ärger und Enttäuschung. Also wenn es morgen viele Nein-Stimmen für Thorsten Frey geben sollte, kann man die durchaus als Proteststimmen gegen den eigenen Kanzler interpretieren.
Einschätzungen von Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt. Wald- und Buschbrände bedrohen Menschen und ihre Siedlungen in Frankreich, Spanien und Portugal seit Tagen. In Frankreich reiste heute Präsident Macron ins Krisengebiet um Bordeaux. Wir werden diesen Kampf gewinnen, war seine trotzige Ansage. Aber das Wetter meint es eben nicht gut mit den Einsatzkräften. Die nächste Hitzewelle hat begonnen. Das gilt auch für Spanien. Dennoch sieht auch Ministerpräsident Sanchez Licht am Ende des Tunnels. Anna Mund berichtet.
Im kleinen Ort Brunete in der Nähe der Brandgebiete rings um Madrid beginnt ein weiterer Tag Unsicherheit. Viele, die hier vor den Bränden Schutz suchen, nutzen den Morgen, um der Enge ihrer Notunterkunft zu entkommen. Auf weißen Plastikstühlen sitzen sie in einem kleinen Park nahe der Unterkunft. Noch ist es kühl genug, um draußen zu sein. Nach so vielen Tagen sollte man das Ganze besser organisieren. Vor allem für Menschen mit Behinderung, damit sie in ihre Häuser zurück können. Das sagt Estella Costales, die mit ihrem Mann in dem Park sitzt. Viele der Schutzsuchenden sind schon seit 5 Tagen hier. Rund 20 Kilometer entfernt im Ort Leganés liegen Menschen in einer Sporthalle auf blauen Feldbetten. Viele tippen ins Handy, andere trinken aus Pappbechern. Wir sind eine Familie, 16 Leute insgesamt. Man hat uns hier aufgenommen. Zum Glück geht es uns gut. Wir wurden herzlich empfangen und sind seit Freitag hier. Uns ist nichts passiert. Dafür sind wir sehr dankbar. Hier werde sich toll um die Kinder gekümmert. Windeln, Milch, Babynahrung, das alles sei vorhanden, erzählt ein Mann. Ein Mädchen sagt, dass sie sogar viel Spaß mit ihren Freunden hat. Auf dem Fußballplatz.
La verdad, me gusta mucho porque hay una cancha de fútbol, puedo salir a jugar con mis amigas y todo eso.
Für sie bleibt die Lage heute unsicher. Andere dürfen bereits in ihre Häuser zurück. Darunter viele Betroffene aus der Provinz Toledo und Menschen aus einigen Gemeinden der Region Madrid. Trotz erster Lockerungen sind die Flammen vielerorts noch nicht unter Kontrolle. Dennoch geben sich Behörden und Rettungskräfte bei der Bekämpfung der verheerenden Brände in Zentralspanien und nördlich von Valencia vorsichtig optimistisch. Die Löschmannschaften hätten das Feuer an einigen kritischen Punkten erfolgreich bekämpft und damit eine weitere Ausweitung verhindert, so Spaniens Innenminister Fernando Grande Marlaska. Der Brand in der Provinz Toledo wurde heute in seiner Gefahrenlage herabgestuft. Für die Provinzen Madrid und Ávila sowie für La Vall d'Uixó im Norden der Region Valencia gibt es noch keine Entwarnung. Angesichts dessen sieht Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez Licht am Ende des Tunnels, dank der hart arbeitenden Einsatzkräfte.
Gracias a ellos estamos cambiando las tornas.
Ihnen ist es zu verdanken, dass sich das Blatt wendet. Deshalb können wir jetzt mit aller Vorsicht Licht am Ende des Tunnels sehen. Auch wenn uns weiterhin besonders schwierige Tage und Stunden bevorstehen. Gemeint ist auch eine angekündigte Hitzewelle. Ab Mittwoch werden in Spanien wieder Temperaturen von bis zu 42 Grad erwartet. Dazu niedrige Luftfeuchtigkeit und heftige Windböen. Das macht die Brandbekämpfung sehr viel schwieriger.
Anna Mund aus Madrid am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Dienstag.